Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich habe eine fröhliche Nachricht Ihnen zu geben. Und das ist, dass diese beiden Bücher, die angekündigt worden sind, können mit einem Hörerrabatt von 10% mit Genehmigung des Verlages bezogen werden. Aber für die, die hören, nicht wahr, darf man das tun, ohne die Gesetze des Verlages zu beeinträchtigen, zu übertreten. Dieses hier, Inflation der Dieb in Haus, gibt einige wichtige Hinweise darauf, wie wir dafür sorgen können, dass der Wohlstand nicht auch uns kaputt macht. Der Dieb ist da im Haus. Und das habe ich beschrieben mit einigen einfachen Wahrheiten über, wie man auskommt im heutigen Leben, ohne auf Defiziten Kredite leben zu müssen. Ich bin sehr dagegen, dass man das tut. Das andere Buch hier ist das neuere, das letzte Buch beim Schwabe Verlag, und beschreibt, wie es unmöglich ist, die Bildung des genetischen Codes in der Biologie spontan aus einer Ursuppe sich vorzustellen, wissenschaftlich gesehen. Es zeigt, dass, was man nennen könnte, und was natürlich, wogegen die Deutschen sehr, sehr allergisch sind, Gottesbeweise. Und wenn man sagt, wie heute Nachmittag in der Universität, jemand hat gesagt, ich hätte einen Gottesbeweis gebracht, da habe ich ihn korrigieren müssen. Dann habe ich ihm gezeigt, dass es ein Gotteserweis ist. Und wissen Sie, er war sofort zufrieden. Stellen Sie sich das vor. Die große Sache ist, dass der genetische Code, der eine Sprache darstellt, mit Bits von Information und Konzepten nie und nimmer aus der Materie kommen kann, genauso wenig wie die Bibel geschrieben sein kann aus dem Papier der Bibel. Wenn man sagen würde, dass das Papier das Buch schrieb, würden Sie alle sagen, die psychiatrische Couch ist indiziert. Aber wenn man sagt, was viel komplizierter ist als ein Buch und viel mehr Information, dass dieses Buch des genetischen Codes von der Materie, also von dem Papier geschrieben wird, dann schlucken sie es alle. Und ich habe das klar gemacht, und es ist ein Weihnachtsgeschenk für Ihren Professor. Das ist, was das ist. Geben Sie es ihm, und er wird kein Plumpudding essen eine Woche. Jetzt müssen wir miteinander lesen. Entschuldigen Sie, meine Zeit ist kurz, und ich muss gedrängt mit Ihnen reden. Wir sind jetzt bei Kapitel 42 vom ersten Buch Mose. Jetzt wird es heikel. Und jetzt wird es ergreifend, diese Geschichte. Sie ist immer ergreifend, nicht wahr? Die ganze Geschichte von A bis Z. Aber in der Mitte wird es wirklich absolut ergreifend. Als aber Jakob sah, dass in Ägypten Korn feil war, sprach er zu seinen Söhnen, was schaut ihr euch einander an? Warum guckt ihr euch einander an? Wir hungern. Ich höre doch, sprach er, dass in Ägypten Kornfeil ist. Zieht hinab und kauft uns dort Getreide, dass wir zu leben haben und nicht sterben. Jetzt sehen Sie, die Fäden, sehen Sie, kommen jetzt zusammen. Josef ist verkauft worden als große Sünde von seinen Brüdern. Josef ist verschollen all diese Jahre. 30 Jahre lang, von 17 bis 30 Jahre alt, ist er verschollen, also 13 Jahre verschollen. Und jetzt geht es so, dass sie alle wieder zusammenkommen. Es ist wie ein Roman, wie sie alle Enden, die lose waren, jetzt am Ende zusammenknüpfen. Zieht hinab und kauft uns dort Getreide, dass wir zu leben haben und nicht sterben. Da zogen die Brüder Josefs, ihr 10 Mann, hinab, um in Ägypten Korn zu kaufen. Jetzt passen sie auf. Aber Benjamin, den Bruder Josefs, ließ Jakob nicht mit seinen Brüdern ziehen, denn er dachte, es könnte ihm ein Unfall zustoßen. Vor 13 Jahren hatte er nämlich Josef hingeschickt nach Dothan, um seine Brüder zu finden, und da ist ihm, wie er meinte, ein Unfall zugestoßen. Er hat seinen Lieblingssohn, seinen Augapfel, verloren. Und der alte Mann, diese 13 Jahre, ist allergisch gegen das Wegschicken von seinem zweiten Augapfel, Benjamin. Und er lässt ihn nicht sehen. Er sieht, wie der alte Mann, er hält dran fest, ich lasse Benjamin nicht mit. Ich habe die Frau verloren, ich habe Josef verloren, Benjamin ist mein letzter Schatz. Und wir sehen, wie Gott es bringt, dass auch der letzte Schatz hergegeben werden muss, ehe man die Offenbarung Gottes annehmen kann. Denn Jakob hat ihn doch hergeben müssen. Und das war sein Idol, Benjamin. Und ein Idol muss man verlieren können. Und wir sehen, wie Gott das tat. Es könnte ihm ein Unfall zustoßen. Und so kamen unter den Leuten, die hinzogen, auch die Söhne Israels, um Korn zu kaufen. Denn es herrschte Hungersnot im Lande Kanaan, wird betont, zu sagen, wie drückend die Hungersnot war. Nun war Josef der Regent im Lande, und er war es, der allem Volk im Lande Korn verkaufte. Als aber die Brüder Josefs zu ihm kamen, warfen sie sich vor ihm nieder zur Erde. Sobald Josef seine Brüder sah, erkannte er sie. Er kannte die Bösenwichte, die kannte er. Er kannte ihre Gesichter auch versteckt schön hinter ihren Bärten, nicht wahr? Er kannte er sehr gut. Aber sie erkannten ihn nicht. Er war ja inzwischen Ägypter geworden, war rasiert und hatte ägyptische Kleider an. Und sprach Ägyptisch. Also, sie erkannten ihn nicht. Er erkannte sie aber sofort. Sie hatten sich nicht verändert. Er hatte sich verändert. In der Abwesenheit von seiner Familie war manches gesehen in seiner Physiognomie, die anders aussah, als er der Liebling war, der verwöhnte Liebling war, der naive Spinner, damals von Josef mit 17 Jahren. Jetzt war er ein Mann geworden, ein Regent in Ägypten, und sie erkannten ihn nicht. Nun, sie liegen auf dem Boden. Natürlich, jetzt kommt's. Sobald aber Josef seine Brüder sah, erkannte er sie, aber er stellte sich fremd gegen sie. Es war nicht Zeit, dass Josef, der ein Sinnbild von Christus ist, einem Menschen geoffenbart werden konnte. Wissen Sie, Sie dürfen nicht denken, dass jeder Mensch imstande ist und ständig reif ist, die Offenbarung Josefs, das heißt Christi, anzunehmen. Und es braucht viel geistliche Sicht, zu sehen, wenn ein Mensch gerade reif ist für dieses Wort. Sonst muss man Christus bezeugen, das ist mir klar. Aber wie man es tut, ist von der Reife des Betreffenden, der einem gegenübersteht, abhängig. Josef erkannte das. Durch Leid ist er empfindsam geworden, wann und wo ein Mensch empfänglich sein wird. Die Offenbarung des Sohnes Gottes, denn Josef ist das Bild davon, zu empfangen. So stellt er sich ihnen fremd. Darf ich ihnen sagen, wenn Christus sich ihnen fremd stellt? Und das kann geschehen auch bei Kindern Gottes. Überlegen Sie, inwieweit es davon abhängig ist, dass sie nicht reif sind, dass der Boden nicht weich genug ist, um das Korn, das Weizenkorn des Wortes Gottes aufgehen zu lassen. Und er stellte sie fremd gegen sie und redete hart mit ihnen und sprach, wo kommt der Herr? Sie sprachen aus dem Land Kanaan, um Speise zu kaufen, auf ihren Angesichten, nicht wahr? Sie kennen alle, wie die Mohammedaner das tun, so liegen sie da, ergreifen das Bind. Aus dem Land Kanaan, um Speise zu kaufen. Während aber Josef seine Brüder erkannte, erkannten sie ihn nicht. Und da gedachte Josef der Träume. 13 Jahre her, mehr als 13 Jahre her war das, aber hat die Träume nicht vergessen. Wissen Sie, die Sachen, die man in der Jugend tut, und die Erfahrungen, die man geistlich in der Jugend macht, vergisst man nicht. Ich sage das sehr wenig, was ich jetzt sage. Aber im Kriege, als die Bombennächte schlimm waren, da bin ich ein Wochenend rausgekommen aus dem Trubel nach Whitby, an der Küste dort. Wir waren vor 14 Tagen in Whitby, meine Frau und ich. Da bin ich hingegangen, jetzt, und hab an die Zeit gedacht, da, 1942. Und da habe ich einen stillen Tag eingesetzt. Und wissen Sie, habe ich nicht vergessen, die Erfahrung, die ich da hatte, über die Bibel mit Christus. Es war eine notvolle Zeit, eine sehr, sehr notvolle Zeit. Da hatte ich die Bestätigung zu der Zeit in Whitby, dass Christus gut hindurchführen wird durch all diesen Trubel und dass ich mich nicht mehr fürchten musste. Da hatte ich das bekommen. Und diese Dinge vergisst man nicht. Deshalb ist es so wichtig, dass man sich Christus so früh, wie man es hören kann, dass man sich ihm ausliefert. Je älter man wird, desto schneller vergisst man. Aber wenn man jung ist, sitzt das frisch in der Erinnerung. Und so war es bei Josef. Diese Erfahrung der Träume blieben bei ihm. Aber jetzt werden wir sehen, dass die Erfahrungen der Jugend, die sündhaft waren, genauso sitzen. Das Gedächtnis ist dann plastisch. Und alles sitzt, was man erfährt, gut oder schlecht. Da gedachte Josef der Träume, die er von ihnen geträumt hatte. Und er sprach zu ihnen, ihr seid Kundschafter. Die Blöße des Landes zu erspähen seid ihr gekommen. Sie erwiderte ihm, nicht doch, Herr, nicht doch. Deine Knechte sind gekommen, Speise zu kaufen. Wir sind alle eines Mannes Sohn. Wenn ein Mensch Angst hat, dann redet er zu viel, nicht wahr? Und hier sieht man diese Psychologie der Angst. Sie redeten zu viel. Und das wurde zu ihrem Verhängnis. Wenn man zu viel redet, man versucht damit abzulenken. Wir sind alle eines Mannes Sohn. Wir sind ehrliche Leute. Und Josef hört das. Ha, ehrliche Leute. Aber er hat eine strenge Miene wie ein Bankmanager, nicht wahr? Oder ein Zollbeamter, nicht wahr? Und lässt nichts erblicken. Sitzt da und guckt einen stur an und durch einen hindurch, nimmt den Pass entgegen und sagt kein Wort. Nun, wir sind ehrliche Leute. Wie war es denn mit dem 20 Lot Silber? Wie war es mit der Tröstung des Vaters über Josef, der zerrissen war. Und der Vater Jakob ließ sich nicht trösten. Ehrliche Kerle diese, nicht wahr? Aber die Leute, die unehrlich sind, sind die besten Kandidaten, es nicht zu wissen, dass sie unehrlich sind. Der beste Kandidat, das zu wissen, ist Josef. Und der das Herz sieht, eines jeden hier, so klar wie Josef die Herzen seiner 10 Brüder sah, der am besten sieht, ist Christus. Und man erfährt das eigene Herz, nur wenn man vor ihm steht. Aber es war noch nicht so reif bei den Kindern hier. Josef sah es bei den Brüdern hier. Josef sah es, aber die nicht. Wir sind ehrliche Leute, deine Knechte, und sind keine Kundschafter. Er aber sprach, nichts da. Ihr seid gekommen, die Blöße des Landes zu erspähen. Sie antworteten, wir, deine Knechte, waren unser 12. Wiederum sind sie tödlich ängstlich. Man kann es verstehen. Und da plappern sie alles raus. Auch nicht gut. Josef sagt kein Wort. Aber da war er auch nicht ängstlich. Sie antworteten, ja, 12. Wir waren unser 12. Wir sind Brüder, Söhne eines Mannes im Lande Kanaan. Der Jüngste ist noch bei unserem Vater und einer ist nicht mehr da. Wie Josef gedacht im Herzen, wie er das hört. Und wissen Sie, wenn wir zum Heiland diese frommen Gebete beten, steht er da vor uns wie Josef vor seinen Geschwistern. Die sind dessen vollkommen unbewusst. Ich kenne eine bestimmte Dame, ja, muss sehr vorsichtig sein, Dame. Ja, es ist eine Dame, aber ich kenne auch Männer so, dies ist nur ein Fall. Und wirklich, ihr lieben Leute, sie ist die größte Egoistin, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Wirklich, ich habe so eine Unbewusstheit über Egoismus nie gesehen. Und jetzt, und sie meint doch, dass sie so ist wie die Brüder Josefs, vollkommen unschuldig. Einige sind über sie gestorben, vor lauter Ärger. Ich hab's gesehen, hab's auch vorausgesagt, dass das geschehen wird. Lieben Leute, seien Sie vorsichtig. Wenn Sie der Sünde nicht bewusst sind, bedeutet das gar nicht, dass Sie rein sind. Man findet nur die Reinheit vor der Sünde, wenn man sich vergleicht mit dem Bild Jesu in der Heiligen Schrift. Und dann sieht man, wie ein Mensch sein soll und wie ich selber bin. Dann sieht man es. So stehen sie da und sagen, dass der jüngste Sohn noch zu Hause ist. Einer ist nicht mehr da. Josef aber sprach zu ihnen, es ist so, wie ich euch gesagt habe. Hier sind sie bereit, sowas zu sagen vor ihm, also sie sind noch nicht reif. Und er muss sie reif machen. Und er hat eine geschickte Art, sie reif zu machen. Also es ist ein Genuss für einen Seelsorger, zu sehen, wie Josef seine Geschwister, die er kennt, reif macht. Und Christus kennt sie. Und er wird sie reif machen für alle Erkenntnis und Wahrheit, bis wir dadurch umgewandelt werden, etappenweise in sein Ebenbild. Das ist, was er vorhat. Und Josef hat das vor mit seinen Geschwistern. Hören Sie zu, wie er es tut. Ja, sagt er, es ist so, wie ich euch gesagt habe, Kundschafter seid ihr. Daran will ich euch erproben, so wahr der Pharao lebt. Ihr sollt nicht von hinnen ziehen, es komme denn euer jüngster Bruder her. Sendet einen von euch her, dass er euren Bruder hole. Ihr aber bleibt gefangen. So will ich eure Rede prüfen, ob ihr mit der Wahrheit umgeht. Wir sind ehrliche Leute. Und so will ich prüfen, ob ihr ehrlich seid. Ja, wo nicht, so seid ihr Kundschafter, so war der Pharao lebt. Und er tat sie alle zusammen in Gewahrsam 3 Tage lang. Nun, das war schrecklich, nicht wahr? Sie hatten ihn 13 Jahre in Gewahrsam getan. Und jetzt in seiner großen Gnade gibt er eine kleine Dosierung von diesem Medikament Gewahrsam. Nur 3 Tage, also eine homöopathische Dosis. Die aber, wie sehr oft der Fall ist, stark wirksam war, die homöopathische Dosis. Ja, also es ist lustig, nicht wahr, schön. Er tat sie alle zusammen in Gewahrsam 3 Tage lang. Und am 3. Tage aber sprach Josef zu ihm, er war so barmherzig. Er hätte 60 Tage machen können, aber er hat es nicht getan. Am 3. Tage aber sprach Josef zu ihnen, wollt ihr am Leben bleiben? So tut dieses. Eine gewisse Strenge ist mit uns Sündern, mit uns, hier bin ich, Sündern nötig. Und Sie müssen bedenken, dass Gott ist unser Vater ist und nicht unser Großvater. Das macht sehr viel aus. Die Kinder haben und Großvätern gelitten haben, die wissen, was ich meine. Verstehen Sie mich? Er behandelte sie, wie ein Vater das tut, mit Strenge. Und es war auch sehr angebracht, wie Sie sehen, an den Folgen. Denn, sagt er, wollte am Leben bleiben, tut dies, denn ich bin gottesfürchtig. Vielleicht haben Sie zu sehr gezittert, nicht wahr? Da kam wiederum die Barmherzigkeit durch. Und er sagt, ich bin gottesfürchtig. Seid ihr ehrliche Leute? Dieses Wort, wir sind ehrliche Leute, geht ihm nicht aus dem Kopf. Ich habe sie unterstrichen in meiner Bibel. Ist ja 5-mal erwähnt, diese Ehrlichkeit, die sie an sich hatten. Und ja, also lassen wir das. Seid ihr ehrliche Leute, so lasst einen von euch Brüdern hier im Gefängnis gebunden liegen. Ihr aber zieht hin und nehmt genug Treide heim, den Hunger eurer Familien zu stillen. Der dachte an den Vater und an die Frauen und die Kinder und vielleicht auch an Benjamin, seinen Vollbruder. Und er sagt, ihr müsst hingehen, hat sie überlegt, denn sonst werden sie sterben in dieser Hungersnot. Dann bringt euren jüngsten Bruder zu mir, dass eure Worte sich als wahr erweisen. Ihr sind wahr ehrliche Leute und ihr nicht sterben müsstet. Da sprachen sie untereinander. Hören Sie zu, es ist ergreifend. Da sprachen die Brüder untereinander, wahrlich, das haben wir an unserem Bruder Josef verschuldet. Denn wir sahen die Not seiner Seele, als er uns anflehte, nicht verkauft zu werden und nicht getötet zu werden, dass wir ihn nicht töten und in die Zisterne werfen. Und er flehte uns an, das nicht zu tun, nachdem wir ihn den Ärmelrock ausgezogen haben. Und er flehte uns an, uns nicht an die grausigen Ishmaeliter zu verkaufen. Und wir hörten nicht, wir waren hart. Wir sahen die Not seiner Seele, aber wir hörten nicht auf ihn. Darum, sagten sie, kommt nun diese Not über uns. 13 Jahre lang und mehr, ja eigentlich sind es 15 Jahre, denn 2 Jahre sind vergangen. 13, 15 Jahre lang schwelte die Sünde an Josef in dem Herzen, in den Herzen dieser Brüder. 13 Jahre lang sahen sie Josefs Augen, wie er flehte, dass sie diesen Frevel an ihm nicht tun. 13 Jahre schwelte die Sünde, dass sie auf ihn nicht hörten. Und sie fanden keine Vergebung. Liebe Freunde, wenn Sie Sünden haben, der Jugend oder auch später, Sie dürfen nie denken, dass diese Sünde mit der Zeit verschwinden und das Gras drüber wächst. Das tut's nicht. Das bleibt so frisch in Ihre Seele, wie am Tag, wo Sie es getan haben. Ich kann Ihnen das selber sagen. Es sei denn, dass man in der Vergebung reingewaschen wird, weiß wie Schnee,
durch das Blut Christi, schwillt das und eitert wie ein Furunkel am Hals. Es muss rauskommen. Gehen Sie doch, denn jeder hat's. Gehen Sie doch zum Mailand. Auf die Knie heute Abend und sag sie ihm noch einmal, oh Herr Jesus, ich weiß. Bitte nimm's von mir weg. Oder gehen Sie zu einem Seelsorger, der wirklich ein Seelsorger ist und eine Seelsorgerseele hat, wie ein Grab und nicht afterredet, nicht schwatzt. Und sagen Sie es ihm. Dann werden Sie es los. 15 Jahre lang war dieser Mordanschlag und dieser Verrat an den Bruder in ihren Seelen. Und sie wurden es nicht los. Und da nannten sie sich solche Leute, ehrliche Leute. Das Schwelen in der Seele koppelten sie nicht mit der Ehrlichkeit vor Gott, dass man das beiseite tut. Ja, hören Sie zu. Darum kommt diese Not über uns. Darum kommt diese Not über uns. Ruben antwortete ihnen, habe ich euch nicht gesagt damals? Versündigt euch nicht an den Knaben. Dann fangen sie an, sich gegenseitig Vorwürfe zu machen. Das gibt es in der Ehe, nicht wahr? Man hat sich versündigt aneinander. Und dann macht man sich Vorwürfe, statt dass man hingeht zu Jesus und sich reinwaschen lässt, rein und weiß wie Schnee. Und das haben sie nicht getan. Deshalb fingen sie an, sich Vorwürfe zu machen. Wenn man sich Vorwürfe macht, wenn immer dies, das und jenes vorgehalten wird, ist es meist ein Zeichen dafür, dass man nicht in die Seelsorge gegangen ist. Vor Christus und vor Menschen, um die Sünde reinwaschen zu lassen. Und da schwielte es. Und mit den Jahren wurde es nicht besser. Nun hören Sie zu, jetzt kommt das Ergreifende. Josef steht da, mit strenger Miene. Sie haben es nötig. Wenn Christus mit strenger Miene vor uns steht, glauben Sie mir, das zeigt sein Herz nicht. Lesen Sie mit mir. Doch wolltet ihr nicht hören, und nun seht ihr, wird sein Blut gefordert von uns. Sie wussten aber nicht, dass Josef sie verstand. Er stand da und hörte alles zu, und es war seine Muttersprache. Und das wussten sie nicht. Unsere Sprache im Herzen versteht Jesus genauso gut wie die Leute, die die gleiche Muttersprache reden wie wir. Er versteht's. Er verstand alles. Sie wussten aber, dass Josef sie verstand, denn er redete durch einen Dolmetscher mit ihnen. Wenn Jesus nur durch einen Dolmetscher mit ihnen redet, nicht direkt. Das hat seinen Grund. Wie bei diesen Geschwistern, bei diesen Brüdern. Nun ging er, Josef, da ging Josef von ihnen schnell hinweg in sein Kämmerlein und weinte. Äußerlich eine strenge Miene, um ein guter Schulmeister zu sein, muss man das oft tun. Aber innerlich hat ein Herz von Gold der Josef. Und er ging hin und weinte, dass seine Brüder die Vergebung nicht gefunden haben, die er gefunden hat. Wir werden gleich sehen, dass Josef seinen Brüdern vollkommen vergeben hatte. Vollkommen. Auch die 13 Jahre als Sklave im Gefängnis und woanders. Vollkommen hat Josef sich verändert durch diese Reinigung in der Seelsorge. Vielen Dank. Nun, das ist die Situation, und er geht hin und weint über seine Brüder. Muss Christus über uns weinen? Denn sicher, er weint über mich sehr oft. der will mich in seinem Ebenbild haben. Ich bin's noch nicht. Etappenweise geht's vor sich, und ich freue mich drüber. Nur geht's so langsam. Ja, dann ging ihn weg und weinte. Da kehrte ihnen zurück und redete mit ihnen. Und er nahm den Simeon von ihnen weg und ließ ihn vor ihren Augen binden. Der konnte Nein zu sich selber sagen und zu seinen Gefühlen. Da hatte sich vollkommen in der Zucht Josef. Und das war eine Zucht Gottes. Sonst ist er als Kind eine Memme gewesen. Aber jetzt ist er das nicht. Er bindet ihn vor ihren Augen. Danach befahl man er, dass man ihre Säcke mit Korn fülle und einem jeden das Geld wieder in seinen Sack lege und dass man ihnen Zehrung auf dem Weg mitgebe. Äußerlich war er streng. Aber innerlich und heimlich zeigte seine Güte, wenn sie nur Augen gehabt hätten, das zu verstehen, dass er ihnen das Geld gab, zurückgab und das Korn. Er beschenkte sie reichlich. Und sie lieben Leute, Gott hat uns heute beschenkt. Wir haben mehr als genug zu essen gehabt, nicht wahr? Ich wenigstens genug. Wunderbar. So tut das Christus mit einem jeden. Obwohl er innerlich uns erziehen will. Äußerlich uns erziehen will, innerlich ist sein Herz von Gold. Wunderbar, Josef und Christus. Als nun einer in der Herberge seinen Sack auftat, um seinem Esel Futter zu geben, sah er sein Geld oben im Sack liegen. Und da sprach er zu seinen Brüdern, mein Geld ist wieder da. Hier in meinem Sack ist es. Da entfiel ihnen der Mut. Und sie sahen einander erschrocken an. Und sie sprachen, was hat uns Gott da angetan? Die Güte Gottes, die Güte Josefs, missdeuteten sie und meinten, es sei gefährlich, es sei eine Androhung, es sei eine Gefahr. Und ihr Mut versank wieder. Das schlechte Gewissen, dass man nicht ins Reine kommt mit Gott, lässt uns oft die Zeichen der Güte Gottes missdeuten. Die haben das getan, seine Güte falsch gedeutet. Was hat uns Gott da angetan? Als sie nun heim zu ihrem Vater Jakob ins Land Kanaan kamen, erzählten sie ihm alles, was ihnen begegnet war. Und sie sprachen, der Mann, der Herr im Lande, er hat hart mit uns geredet und uns in Gefängnis gelegt. 3 ganze Tage, als wären wir Kundschafter. Und da sprachen wir zu ihm, wir sind ehrliche Leute. Vater wird ein Lied gewusst zu singen, nicht wahr? Gewusst haben zu singen, über wir sind ehrliche Leute. Der wird seine Erfahrungen mit seinen Kindern gehabt haben, aber sie waren vollkommen überzeugt, dass sie ehrliche Leute waren. Und da waren sie schuldbeladen. Ja, wir sind ehrliche Leute, wir sind keine Kundschafter, wir sind unsere 12 Brüder, Söhne unseres Vaters. Einer ist nicht mehr da und der Jüngste ist jetzt noch bei unserem Vater im Lande Kanaan. Nun sprach der Mann, der Herr des Landes zu uns, daran will ich erkennen, dass ihr ehrliche Leute seid. Sehen Sie, gerade der Punkt wird immer wieder, kommt immer wieder hoch. Lasst einen von euch Brüdern bei mir und nehmt Getreide genug mit, den Hunger eurer Familien zu stillen. Bringt mir aber euren jüngsten Bruder her, damit ich erkenne, dass ihr keine Kundschafter seid, sondern ehrliche Leute. Er ließ nicht nach in Bezug auf diesen Punkt. Wissen Sie, es ist sehr gut eine Seelsorge, wie Armin Mauerhofer sagt. Sehr gut eine Seelsorge, wenn man nicht weiß, wie man anfängt, mit den 10 Geboten anzufangen. Und dann jedes Gebot zu prüfen. Und hier, in Bezug auf diese Brüder, war es der Punkt, dass sie Mörder waren, dass sie geizig waren, und falsch Zeugnis gegeben haben. Sie haben ihren Vater getröstet über sein Leid und wussten sehr wohl, was sie getan haben, sagten ihm kein Wort. Gut, das zu tun, wie Josef es seinen Brüdern getan hat. Nun, dann will ich euch euren Bruder wiedergeben und ihr mögt frei im Land umherziehen. Und als sie die Säcke leerten, siehe, da fand ein jeder den Beutel mit seinem Geld in seinem Sack. Merkwürdig. Als sie aber, sie und ihr Vater, die Beutel mit dem Geld sahen, fürchteten sie sich. Sie kommen gar nicht zur Freude, weil sie nie aufgeräumt haben mit der Vergangenheit. Und ein Mensch, der nie zur Freude kommt, wenn ich sehe, die Studenten in der Universität, diese armen Gesichter, die nicht zu dem Glück der Freude gekommen sind, da denke ich, vielleicht liegt es daran, dass sie mit der Vergangenheit nicht aufgeräumt haben, nicht wissen, wie man das tut. Josefs Brüder wussten es nicht. Sie fürchteten sich noch mehr. Da sprach ihr Vater Jakob zu ihnen, mich beraubt ihr der Kinder. Josef ist nicht mehr. Sehen Sie, wie das den alten Mann geplagt hat. 15 Jahre. Josef ist nicht mehr. Simeon ist nicht mehr. Und Benjamin, wollt ihr mir auch wegnehmen? Über mich kommt dieses alles? Der arme Mann ist gebrochen. Er ist kaputt. Abraham war lebendig in seinem Glauben. Isaac ging. Aber Jakob war dritte Generation mit dem Syndrom der dritten Generation. Er hatte diesen frohen, zuversichtlichen Glauben nicht. Er war einfach kaputt gemacht worden und wurde nicht fertig mit seinem Leid. Und deshalb wurde er wehleidig. Da erwiderte Ruben seinem Vater, meine beiden Söhne machst du töten, wenn ich ihn dir nicht wiederbringe. Überlass ihn mir, ich bringe ihn dir wieder. Aber er sprach, Jakob sprach, mein Sohn soll nicht mit euch hinabziehen, denn sein Bruder ist tot. Er ist allein noch übrig geblieben. Wenn ihm ein Unfall zustieße auf diesem Wege, den ihr zieht, so würdet ihr meine grauen Haare mit Kummer ins Totenreich hinunterbringen. Er war depressiv. Richtig gehend depressiv. Und die Medikamente dagegen gab es damals nicht. Die Seelsorge hat er nicht gehabt. Und so blieb er in seiner Depression. Nun, oh, lieben Leute, ja, ich kann nicht mir erlauben, ein bisschen nachzulassen. Ich muss Bleifuß fahren heute. So, die Hungersnot aber lastete schwer auf dem Lande. Gott wollte die beiden und die ganze Familie wieder zusammenbringen. Und der Unglaube des Vaters erlaubte dieses Zusammenbringen der zersprengten Familie nicht. Er war einfach zu ungläubig. Er konnte nicht vertrauen, der Jakob. Und das verzögerte die Pläne Gottes, Josef wieder zusammenzubringen mit Benjamin und mit seinen Geschwistern und mit seinem Vater. Das war der Plan Gottes. Und das konnte nur geschehen, wenn aufgeräumt wird mit der Vergangenheit. Und da der Unglaube Jakobs verhinderte diesen Plan Gottes, und unser Unglaube kann genau das Gleiche tun, verzögern den Plan Gottes. Als sie nun das Korn, das sie aus Ägypten gebracht, aufgegessen hatten, sprach ihr Vater zu ihnen, zieht wieder hin und kauft uns ein wenig Speise. Da erwiderte Judah, der Mann hat uns nachdrücklich eingeschärft, ihr dürft mir nicht wieder unter die Augen treten, wenn euer jüngster Bruder nicht bei euch ist. Willst du also unseren Bruder mit uns gehen lassen, so wollen wir ihn abziehen und dir zu essen kaufen. Willst du ihn aber nicht mitgehen lassen, so ziehen wir nicht hinab, denn der Mann hat es uns gesagt, ihr dürft mir nicht mehr unter die Augen treten, wenn euer Bruder nicht bei euch ist. Israel sprach, warum habt ihr mir das zuleide getan und dem Mann gesagt, dass ihr noch einen Bruder habt? Sehen Sie den alten, schwachen Mann. Er ist einfach kaputt und es hat nicht die Kraft zu glauben. Sie antworteten, der Mann hat so genau nach uns und unserer Verwandtschaft geforscht und gefragt. Das hätte sie stutzig machen müssen. Er hat genau nach unserer Verwandtschaft. Was interessiert sich ein Ägypter für unsere Verwandtschaft da oben im Barbarenland in Kanaan? Und gefragt, lebt euer Vater noch? Habt ihr noch einen Bruder? Das waren alles geladene Fragen. Aber sie waren so stumpf, dass sie nicht mehr gelernt haben, zu sehen, warum die Leute so forschen. Da sagten wir ihm, wie die Dinge stehen. Konnten wir denn wissen, dass er sagen würde, bringt euren Bruder her? Dann sprach Judah zu dem Vater. Man sieht, wie der Familienrat auf den Vater einredet. Wir hungern. Und du hältst es auf, dass wir ihnen gehen Korn holen. Und Gottes Plan war nicht das, dass sie Korn holen sollen, sondern dass Vater zusammenkommt mit dem Sohn und die ganze Familie versöhnt wird und die Herrlichkeit des Planes Gottes offenbar wird. Und der Unglaube verhindert das. Da sprach Judah zu seinem Vater, gib mir den Knaben mit. So wollen wir uns aufmachen und hinziehen, damit wir zu leben haben und nicht sterben. Wir und du und unser Kindlein. Ich will Bürger für ihn sein. Von meiner Hand sollst du ihn fordern. Und wenn ich ihn dir nicht wiederbringe und vor Augen stelle, so will ich vor dir mein Leben lang die Schuld tragen. Für wahr, wenn wir nicht gezögert hätten, so wären wir jetzt schon zweimal wieder zurück. Da sprach ihr Vater Israel zu ihnen, muss es denn so sein? Du tut dieses, nehmt von den besten Früchten des Landes in eure Säcke und bringt es dem Mann als Geschenk und ein wenig Balsam und ein wenig Honig, Gummi und Harz und Pistaziennüsse mit Mandeln. Also wenn es sonst nicht geht, dann schmiert ihn tüchtig ein. Dann vielleicht wird es besser gehen. Aber anders wird es nicht sein. Mit der Schmiragentechnik kann man mancherlei machen, sagt der alte, arme Mann. Es ist zum Erbarmen, nicht wahr? Aber überlegen wir, ob wir besser wären. Ja, und nehmt den doppelten Betrag an Geld. Hier kommt der Geschäftsmann zum Vorschein mit euch. Das Geld, das wieder oben in eure Säcke gelegt worden ist, müsst ihr auch mit zurücknehmen. Vielleicht ist da ein Irrtum geschehen. Und dazu nehmt euren Bruder, macht euch auf und geht wieder zu dem Mann. Und da mächtiger Gott. Sehen Sie, es ist gläubig. Er ist ein Patriarch. Nur ist er kaputt. Es gibt vielleicht kaputte Patriarchen hier heute Abend. Der allmächtige Gott, allmächtig. Ja, ich sag allmächtig, aber ob ich handle, ob allmächtig wäre, das ist eine ganz andere Frage. Gibt es andere hier in den Schuhen heute Abend? Der allmächtige Gott, lasst euch Barmherzigkeit finden vor dem Mann, dass er euren anderen Bruder mit euch ziehen lasse und den Benjamin. Ich nun, einmal verwaist bin ich, so bin ich, ach, verwaist. Man sieht seine Augen fast nicht wahr, die toten, müden, schlaffen Augen, wie er das sagt. Gut, dann haben die Männer das Geschenk und den doppelten Betrag an Geld nahmen sie mit sich, dazu Benjamin, und sie machten sie auf und zogen hinab nach Ägypten und traten vor Josef. Als Josef den Benjamin bei ihnen sah, sprach er zu seinem Hausverwalter, er braucht nicht vorgestellt zu werden. Er wusste, wer das war. Er hat ihn 15 Jahre nicht gesehen, aber er wusste, wer das war. Führe diese Männer in mein Haus hinein. Schlachte und richte zu, denn sie sollen mit mir zu Mittag essen. Der Mann tat, wie Josef befohlen hatte. Sicher hat er es nicht verstanden, aber er hat es getan. Und führte die Männer in Josefs Haus. Sie aber fürchteten sich sehr, weil sie in Josefs Haus geführt wurden. Können Sie sehen? Der Regent des Landes, der so hart ist, lässt uns in sein Haus kommen. Ein Mensch, der die Versöhnung, die Aufräumung mit der Vergangenheit nicht gemacht hat, fürchtet sich über jeden Segen. Und Josef hat es gemeint als Segen. Und sie fürchten sich drüber. Weil sie in Josefs Haus geführt wurden, das böse Gewissen, und sie sprachen, wir werden hier reingeführt um des Geldes willen, welches das erste Mal wieder in unsere Säcke gekommen ist. Wiederum eine falsche Deutung. Man will auf uns eindringen und über uns herfallen und uns zu Sklaven machen und uns auch die Esel wegnehmen. Darum traten sie zu dem Mann, der über Josefs Haus gesetzt war, und sie redeten an der Pforte, ehe sie reingingen, um sicher zu sein. An der Pforte und sprachen, lieber Herr, wir sind schon einmal herabgekommen, um Speise zu kaufen. Und als wir nun in die Herberge kamen und unsere Säcke aufbrachten, siehe, da lag eines jeden Geld oben in seinem Sack. Unser Geld nach seinem vollen Gewicht. Und das haben wir nun wieder mitgebracht. Wir haben aber auch noch anderes Geld bei uns, um Speise zu kaufen. Wir wissen nicht, wer unser Geld in unsere Säcke gelegt hat. Sehen Sie, sie sind auf der Spur durch diese Schule. Sie versuchen, fälschlicherweise, mit der Vergangenheit aufzuräumen. Irgendwie stimmt es nicht mit dem Geld. Und bitte, lieber Herr, wir sind ehrliche Leute, wenigstens mit Geld. Hier ist es, wir haben noch mehr. Sie sind auf der Spur, dass mit der Vergangenheit aufgeräumt werden muss. Ist rührend, nicht wahr? Ganz rührend, wie man sieht, wie Gott arbeitet. Der Mann aber sprach, jetzt passen Sie auf, hier ist eine tiefe Lehre für uns alle. Seid getrost, fürchtet euch nicht, euer Gott und eures Vaters Gott hat euch einen Schatz in die Säcke getan. Josefs Diener, ein Ägypter, hat von Josef, von seines Vaters Gott erfahren und bekannte ihn zu den Brüdern und sagte, dass er gütig ist und euch einen Schatz gegeben hat und ich hab's getan. Es zeigt, dass Josef, der Mann mit dem Herzen Gottes, mit dem Herzen von Gold, sich seiner Diener erbarmte. Und sie bezeugte, was er war in seinem Glauben. Und jeder, der Chef ist, hier, jeder, der einem Haus vorsteht, ist verpflichtet, nach der Bibel her, das Gleichverhältnis zu haben, zu sagen, worauf es ankommt. Euer Gott und eures Vaters Gott hat euch Schätze gegeben, und ich hab's gemacht. Und Josef, und er brachte der Diener, brachte den Simeon zu ihnen raus. Er war sicher froh, dass er endlich aus dem Kerker kam. Da führten die Männer in Josefs Haus, richteten ihnen Wasser für ihre Füße und gab ihnen ihren Eseln Futter. Sie aber machten sich das Geschenk bereit, bis Josef an Mittag käme. Oh, was haben Sie das alles schön gemacht, nicht wahr? Wie eine Dame, wenn sie schöne Blumen macht, nicht wahr? Dass es nur Gefallen finden soll in den Augen des Empfangenden. Und sie beschäftigten sich mit dem Geschenk den ganzen Morgen, bis Josef nach Haus kam. Sie sehen, wie ihnen die Angst in die Seele gegangen ist. Als nun Josef nach Hause kam, brachten sie ihm das Geschenk, das sie bei sich hatten, hinein, und sie warfen sich vor ihm zur Erde nieder. Er aber begrüßte sie und sprach: Geht's eurem alten Vater wohl, von dem ihr erzählt habt, und wissen um seinen Vater? Denn als Sohn hatte seinen Vater lieb. Geht's ihm gut? Kundigt sie sich nach ihm? Ist er noch am Leben? Sie antwortet: Geht deinem Knecht und zum Vater wohl. Er ist noch am Leben. Und sie verneigten sich und warfen sich nieder, Angst in ihre Seele hineingefahren. Und als er seine Augen erhob und seinen Bruder Benjamin, den Sohn seiner Mutter, seinen Vollbruder, sah, sprach er: Ist das euer jüngster Bruder, von dem ihr mir erzählt habt? Er hat gesagt, sie würden nie unter seine Augen kommen, bis der jüngste Bruder bei ihnen war. Und jetzt fragt er: Ist das er? Er hat offenbar ihn längst erkannt, als er noch in der Ferne war. Und jetzt wird er offiziell vorgestellt. Den Sohn eurer Mutter sah, sprach er: Ist das euer jüngster Bruder, von dem ihr mir erzählt habt? Dann sprach er: Gott sei dir gnädig, mein Sohn. Dann aber ging Josef schnell in seine Kammer, denn sein Herz war voll beim Anblick seines Bruders. Und das Weinen kam über ihn. Und in seiner Kammer weinte er. Er konnte sich nicht mehr halten. Streng nach außen, äußere Disziplin, um Regent zu sein im Land. Aber ein Herz von reinstem Gold hatte Josef. Er ließ seine Emotionen ihn nicht hinwegschwimmen, aber ging hin in sein Kämmerlein, wo er sich auslassen konnte und weinen konnte vor lauter Emotion, dass Gott nach all diesen Jahren die Geschwister zurückgebracht hat mit Benjamin. Und er kam wieder raus, nahm sich zusammen, und als er sein Angesicht gewaschen hatte, ich finde das rührend. Finden Sie das nicht schön? Ich weiß, meine Frau hat einmal geweint über irgendetwas, und wir hatten Gäste erwartet zu der Zeit. Wenn jemand weint, sieht man es, nicht wahr? Und die Frau, ich habe gedacht, dass sie es tat. Sie geht ins Badzimmer und wäscht sich, dass niemand sieht. Ich finde das sehr, sehr rührend, nicht wahr, dass die Bibel solche Details gibt. Er war ein Mann von Gold, der Josef. Man muss ihn lieb haben. Aber er will nicht andere Leute belästigen mit seinen Gefühlen und geht und wäscht sich, dass er wieder auftreten kann und Regent sein, bis seine Arbeit vorbei ist. Und wenn die Arbeit vorbei ist, dann kann er sich zeigen. Christus kann sich nie zeigen, bis er seine Arbeit getan hat. Und die Schule Gottes, die wir gesehen haben in Josef, ist die Arbeit, die einem jeden tut, ehe sie offenbaren kann. Tragst das Essen auf, und man trug ihm besonders auf und ihnen besonders auf und ebenso den Ägyptern, die mit ihm aßen. Denn die Ägypter dürfen nicht mit den Hebräern essen. Und wo Josef der Regent war im Lande, durfte mit den Ägyptern nicht essen. Das, was Viehvolk war, das mit Viehen umging, die dürfen mit den Ägyptern nicht essen. Josef selbst als Regent war unter dieser Kaste, das Kastensystem, wie in Indien, dass sie mit ihm nicht essen durften. Aber gucken Sie mal, wie Josef das Problem gelöst hat. um sich nicht zu offenbaren, dass er Hebräer war, seinen Brüdern gegenüber. Eine süße Methode, das zu verheimlichen. Hören Sie mal zu, lesen Sie es. Denn die Ägypter dürfen nicht mit den Hebräern essen. Das ist den Ägyptern ein Gräuel. Man setzte sie ihm aber gegenüber. Sie saßen gegenüber. Er saß an seinem Tisch, wahrscheinlich extra Tisch, und sie saßen da, und er guckte ihnen ins Gesicht, und die Ägypter waren woanders. Aber er sah seine Brüder, während er aß, konnte sich gut mit ihnen unterhalten, obwohl sie getrennt waren. Nach Ordnung, nach Protokoll, waren sie in Wirklichkeit fähig, die Gemeinschaft des gemeinsamen Mahls zu feiern. Eine schöne Methode, nicht zu sagen, ich esse mit den Brüdern, nicht wahr? Weil ich ein Hebräer bin und sie auch. Hat er nicht getan, sonst hätten sie vielleicht, wie man sagt im Englischen, etwas vermutet, eine Ratte gerochen, wie man im Englischen sagt. Hätten sie vielleicht ein bisschen zu nahe kommen können. Und so hat er es so gemacht. Also die Details sind entzückend in der Heiligen Schrift. Und dann hören Sie zu, was kommt jetzt. Das ist auch ein wunderbares Faktum. Man setzte sie aber ihm gegenüber. Vom Erstgeborenen bis zum Jüngsten, genau nach dem Alter. Woher weiß er unser Alter? Genau nach ihrem Alter. Darob sahen sich die Männer verwundert an. Ist das denn ein Halbgott da, der weiß, wer der Älteste ist, wer der Mittelste ist und wer der Jüngste ist? Wir sitzen da verwundert, alle nach unserem Alter, nach Protokoll. Woher weiß er denn das? Und es stieg ihre Ehrfurcht vor Josef, dass er selbst nach ihrem Alter sie zu Tische gesetzt hatte. Also, da waren sie perplex in so einer Welt wie die Welt von Josef. Und er ließ ihnen Gerichte auftragen von seinem Tisch. Aß doch zusammen mit ihnen, aber nach Protokoll nicht. Und Benjamin, den Benjamin aber, wurde fünfmal mehr aufgetragen als den anderen. Und sie tranken mit ihm und wurden gute Dinge. Sie wurden gute Dinge. Also das Eis fing an, sich zu tauen, ohne dass aber das, was nötig ist, geschehen war. Sie fingen an, sich zu freuen über einen guten Essen. Aber das war nicht die Freude, die Josef haben wollte. Er wollte die Freude haben von Menschen, die aufräumen mit der Vergangenheit. Darf ich noch einige Verse lesen? Sonst ist es jetzt, 9:10. Entschuldigen Sie, aber ich muss das tun, denn es ist da etwas, was ich nicht unterlassen kann. Da gebot Josef seinem Hausverwalter, fülle den Männern die Säcke, jetzt müssen wir die letzte Etappe der Schule Gottes machen. Er hatte willige Leute, diese Schule durchzuführen. Fülle den Männern die Säcke mit Getreide, so viel sie mitführen können, lege einem jeden sein Geld oben in den Sack, aber meinen silbernen Becher lege oben in des jüngsten Sack, samt dem Geld für das Korn. Und er tat, der Diener, wie ihm Josef gesagt hatte. Und am Morgen, als es Tag war, ließ man die Männer mit den Eseln ziehen. Kaum aber waren sie zur Stadt hinaus, noch nicht weit gekommen, da sprach Josef zu seinem Hausverwalter, auf, jag den Männern nach. Und wenn du sie eingeholt hast, so sprich zu ihnen, warum habt ihr Gutes mit Bösem vergolten und meinen silbernen Becher gestohlen? Ist das nicht der, aus dem mein Herr trinkt und aus dem er weissagt? Daran habt ihr übel getan. Als sie nun eingeholt hatten, redete er solche Worte mit ihnen. Sie antworteten, warum redet mein Herr solche Worte? Ferne sei es von deinem Knecht, von deinen Knechten solches zu tun. Das Geld, das wir oben in unseren Säcken gefunden haben, haben wir dir doch aus dem Lande Kanaan zurückgebracht. Wir sind ehrliche Leute. Wie sollten wir dann aus dem Haus des Königs das Besteck stehlen? Gold und Silber. Der unter deinen Knechten, bei dem es gefunden wird, der soll des Todes. Wir aber wollen überdies meines Herrn Knechte sein. Er sprach zu ihnen, ja, es sei so, wie ihr gesagt habt. Dem, der bei dem es gefunden wird, der soll mein Knecht sein. Ihr aber geht frei aus. Und eilends ließ ein jeder seinen Sack auf die Erde herab und machte ihn auf. Er aber suchte beim ältesten Finger an. Hat auch gewusst, wer der Älteste ist. Beim ältesten Finger an. Und bei dem Jüngsten hört er auf, wusste auch, wer der Jüngste ist. Und der Becher fand sich in Josefs Sack. Da, in Benjamins, Entschuldigung, in Benjamins, das ist mein Computer, geht auf Reisen ab und zu. In Benjamins, vielen Dank, in Benjamins Sack. Gut, dass man Kontrolle hat, nicht wahr? Kontrolle ist besser als Glaube, das sagte Lenin, nicht wahr? Aber ich sage es nicht deswegen. Da zerrissen sie ihre Kleider und sie luden die Säcke wieder auf die Esel und sie kehrten in die Stadt zurück. Und Josef trat mit seinen Brüdern in das Haus Josefs, der zufälligerweise noch da war. Und sie warfen sich vor ihm zur Erde. Und da sprach Josef zu ihnen, was ist das für eine Tat, die ihr da begangen habt? Wusstet ihr nicht, dass ein Mann wie ich es gewiss erkunden würde? Und Judah antwortete, was sollen wir meinem Herrn sagen? Wie sollen wir reden? Und womit uns rechtfertigen? Jetzt kommt's wieder, liebe Freunde. Und ich habe so weit gelesen, nur wegen dieses Verses hier. Denn das ist der psychologische Punkt. Das ist der springende Punkt. Gott hat uns, hat die Schuld deiner Knechte an den Tag gebracht. Jetzt sind wir des Todes und wir sterben wegen Schuld. Und die Schuld, die er meinte, war die Schuld, die sie besprochen hatten. Die Schuld, die sie drückte und die sie nie losließ. Wir sind schuldig an dem Blut unseres Bruders. Wir sind schuld und die Schuld hat uns gefunden. Ich weiß nicht, wie man es deutsch sagt. Im Englischen sagt man, be sure your sin will find you out. Sei sicher, dass eure Sünde nach Haus kommt, um dort zu verbleiben. Und er sagt, unsere Sünde hat uns ereilt. Das ist, was er meint. Unsere Sünde. Wir sind sündig. Wir sind nicht ehrliche Leute, wir sind gebrochen. Wenn Gott Menschen bricht, hat er einen guten Grund, das zu tun. Gott hat die Schuld deiner Knechte an den Tag gebracht. Siehe, wir sind meines Herrn Knechte. Wiewohl wir, sowohl er als der, bei dem der Becher gefunden hat. Josef aber sprach, das sei fern von mir. Solches zu tun, nur der, bei dem sich der Becher gefunden hat, soll mein Knecht sein. Ihr mögt aber in Frieden hinaufziehen zu eurem Vater. Was für ein Problem steht diesen armen, gebrochenen Menschen jetzt bevor, das zu lösen und mit Gottes Hilfe wollen wir das morgen Abend tun? Die Fortsetzung folgt. Wir beten zusammen. Ja, Herr Jesus, Wir stehen voller Ehrfurcht da, vor deinem Wort und vor den Wegen. Wir können sie oft nicht verstehen. Nur sehen wir, Herr Jesus, dass du es willst, dass in jeder von uns, die wir Gottes Kinder sind, sehr oft Schuld tragen. Und die Schuld trifft uns und findet uns. Wir bitten dich, zu der Erkenntnis zu führen, uns zu der Erkenntnis zu führen, dass du ein Herz von Gold hast und uns nur so weit bringen willst, dass wir einsehen, wer wir sind. Wir sind wie Josefs Brüder, ich auch. O Herr Jesus, bring du uns alle zu dem Punkt, wo du uns benutzen kannst, wie du es auch getan hast mit Josefs Brüdern, dass wir sehen, dass wir deine Knechte sind. Wir sind in deiner Hand. Mach du mit uns, was du willst, dass dein Name verherrlicht wird. So danken wir dir für das Wort. Danken wir für das Beisammensein. Bring uns gut nach Haus und segne du uns mit deiner Gegenwart. Ich danke dir, dass du uns siehst. Hilf du uns erfahren, dass wir dich sehen, dass es gegenseitig ist, dass wir uns gegenseitig erblicken. Dafür danken wir dir. Amen.